Okay, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Blanche Wappach. Ich bin Forschungsgruppenleiterin am Zentrum für molekulare Biologie der Universität hier. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, aber auch sehr große Ehre, dass ich heute Abend für Sie hier Professor Svante Paabo einführen darf. Es ist uns schon seit Jahren ein ganz großer Wunsch gewesen, unter den Organisatoren des Heidelberger Forums Herrn Paabo hier mal einladen zu dürfen. Und wir freuen uns wirklich ganz, ganz besonders, dass es nun heute Abend dazu kommt. Noch ein ganz kurzer Vorlauf zum Heidelberger Forum. Das ist eine Initiative, die gemeinsam getragen wird vom Europäischen Molekularbiologie-Laboratorium, dem Deutschen Krebsforschungszentrum und der Universität Heidelberg in zwei Formen, nämlich durch Unterstützung der Medizinischen Fakultät und eben des Zentrums für molekulare Biologie. Und wir sind sehr dankbar für die substanzielle Unterstützung durch die Manfred-Lautenschläger-Stiftung, die es uns erlaubt, die Vorträge des Heidelberger Forums in diesem doch sehr ansprechenden Rahmen ganz zentral in der Stadt durchführen zu können. Für uns ist es deshalb auch wichtig, ein Gefühl dafür zu haben, wen wir erreichen und wie die Veranstaltungen ankommen. Deswegen liegt ihr heute Abend ein Fragebogen aus und ich möchte bitten, dass möglichst viele von Ihnen doch diesen Fragebogen mitnehmen und ausfüllen, damit wir so ein Feedback über diese Veranstaltungsreihe und ihren Platz hier in Heidelberg bekommen. So, jetzt kommt es zur Einführung des Redners und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass ich das machen darf. Ich bin auch etwas überrascht, denn ich bin sicher eine derjenigen, die nun ausgerechnet Svante Paabo zum Beispiel nicht persönlich kennt. Ich weiß, dass es hier in Heidelberg viele Leute gibt, die ihn sehr gut kennen aus alten Tagen oder auch mit ihm befreundet sind. Ich freue mich einfach, dass ich das hier heute machen darf. Und habe Ihnen jetzt zunächst einmal so die Eckpunkte seines wissenschaftlichen Werdegangs, seines Lebens zusammengestellt und beziehe mich dabei im Wesentlichen auf Quellen, die in der wissenschaftlichen Literatur beziehungsweise im Internet zu finden sind. Ich habe auch immer versucht, die Quellen so anzugeben, dass Sie das im Zweifelsfall nachvollziehen können. Svante war, glaube ich, schon als Kind sehr, sehr leidenschaftlich in seinem Bedürfnis, Wissen über die frühe Geschichte der Menschheit zu gewinnen und hat sich zu der Zeit ganz, ganz stark für Archäologie und insbesondere Ägyptologie interessiert. Hier sehen Sie unseren Held in ganz jungen Jahren. Mit 13 hat er seine Eltern wohl sehr, sehr inständig gebeten, doch mal nach Karnak fahren zu dürfen und war dann auch mit seiner Mutter in Karnak. Hier ist ein Bild von einer Wand des Tempels von Amun-Re in Karnak. Und das müssen doch sehr tiefe und bleibende Eindrücke gewesen sein, die seine Begeisterung eigentlich nur weiter unterstützt haben, wie er in vielen Interviews bestätigt hat. Aus dieser frühen Leidenschaft heraus hat er sich dann eigentlich erstmal entschlossen, Ägyptologie, Geschichte der Wissenschaft und eher Sprachen zu studieren. Und ich glaube, er hat sich halt wirklich vorgestellt, so in diesem Stil in aufregenden Expeditionen unterwegs zu sein, auf Ausgrabungen tätig zu werden und musste dann feststellen, dass zumindest die spezielle Ausrichtung der Ägyptologie in Uppsala doch etwas linguistischer war, als er sich das erhofft hatte und hatte dann sehr viel damit zu tun, altägyptische Verben zu konjugieren, was dann nach einiger Zeit einfach nicht mehr dem entsprach, was er mit seinem Leben machen wollte. Und er hat sich dann entschieden, Medizin zu studieren. Er hat 1986 promoviert in der Gruppe von Per Peterson und hat sozusagen parallel zu seinem eigentlichen Promotionsprojekt nachts angefangen, das zu machen, was sich eigentlich bis in seine heutige Tätigkeit fortgesetzt hat, nämlich DNA aus antiken bis vor- und frühgeschichtlichen Proben zu analysieren. Und in den Interviews und Geschichten so aus populärwissenschaftlichen Zeitungen, die ich gelesen habe, kokettiert er immer sehr damit, dass er sagt, ja, das habe ich aber alles nachts gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob mein Doktorvater das gut findet. Und dann habe ich so überlegt, ich habe ja nun auch schon einige Doktoranden in meiner Gruppe gehabt, habe gedacht, ja, selbst wenn sowas eine ganz, ganz tolle Idee ist, ich möchte eigentlich auch, dass sie das machen, was wir in der Gruppe machen und nicht irgendwas, was nichts mit dem zu tun hat. Weil mein Eindruck aus diesen koketten Bemerkungen war, dass er das eigentliche Forschungsprojekt nicht richtig weitergebracht hat. Dann habe ich aber mal in der wissenschaftlichen Literatur nachgeschaut und gesehen, dass das absolut nicht der Fall war, dass er nämlich zu dem immunologischen Thema, was in der Arbeitsgruppe bearbeitet wurde, zu seiner Doktorarbeit ebenfalls 4 sehr wesentliche Arbeiten publiziert hatte, eine davon in Cell. Das heißt, er hat ein großes Projekt tagsüber und ein zweites visionäres Projekt nachts oder abends oder wann auch immer bearbeitet. Also wenn meine Doktoranden, die hier auch teilweise sind, das auch machen wollen, das finde ich okay. Und dann ging es eigentlich sehr, sehr schnell. Er ist dann als Postdoc gegangen zu Alan Wilson nach Berkeley, wo dann eben sein neues Interesse der Analyse von alter DNA und auch der Analyse der menschlich-genetischen Geschichte anhand von DNA und Genom geteilt wurde, eben mit Alan Wilson, dessen Labor zu der Zeit sich auch pionierartig mit diesen Fragestellungen beschäftigt hat und ist dann in München direkt auf eine C4-Professur berufen worden. Dazu hat mir auch einer der Kollegen, die ich mal so gefragt habe, gibt es denn irgendwas, was man erzählen sollte, eine kleine Anekdote erzählt. Das Svante sich, glaube ich, auf irgendeine C2- oder C3-Professur in München beworben hatte und dass dann nicht nur eine Einladung kam, sondern gleich der Kommentar, das wäre schön und gut, aber man würde ihn doch eigentlich gleich lieber als C4-Professor einstellen. Also das ist so, glaube ich, schon ein Thema in diesem wissenschaftlichen Leben, immer gleich sehr, sehr viele Stufen der Treppe auf einmal zu nehmen. Ja, und seit 1997 ist Svante Paabo Direktor am neu gegründeten Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. So, was war dann die besonders originelle, unkonventionelle, visionäre und ja, auch so wahnsinnig spannende Arbeit, dass sie, die zum Beispiel heute Abend alle sie hierher gelockt hat, das war eben, wie ich schon sagte, die Idee, über unsere Geschichte zu lernen durch die Analyse von DNA mit den modernen Methoden der Molekularbiologie. Also in einem der Interviews steht, glaube ich, auch, dass es so passiert ist. Also wir setzen alle diese Molekularbiologie massiv ein, um unsere speziellen Forschungsfragen zu bearbeiten. Aber Svante Paabo hatte wirklich die Idee, die anders zu benutzen, um eben archäologisch zum Beispiel zu arbeiten. Und das ist sein ganz eigener Weg, den er eben, wie gesagt, schon als Doktorand begonnen hat. Denn diese Arbeit, die sich da nachts abgespielt hat, das ist diese hier, es ist das erste Nature Paper und Sie sehen, das ist 1985 veröffentlicht und der Doktortitel wurde eben erst 1986 verliehen. Und ich glaube, es war da auch ganz nützlich, dass diese Verbindung zu den Ägyptologen bestand, denn die Idee war, ein Gen aus einer Mumie zu isolieren und ich glaube, es wäre sonst gar nicht so einfach geworden, ein Stück von so einer solchen Mumie überhaupt zu bekommen, um zu versuchen, daraus DNA zu isolieren. Ja, und Sie sehen jetzt eben 20 Jahre später wieder ein sehr, sehr wichtiges Nature Paper. Die Gruppe in Leipzig hat sich eben zum Ziel gemacht, das Genom des Neandertalers zu sequenzieren. Und vor kurzem erschien eben in Nature dazu eine der ersten bahnbrechenden Arbeiten. Was ist sozusagen die Spannbreite seiner Gruppe in Leipzig? Das hier ist jetzt die Website des Instituts und die Abteilung, deren Direktor Svante Paabo ist, die Abteilung für evolutionäre Genetik. Und da gibt es im Wesentlichen 3 große Themenbereiche. Eins ist eben die genetische Geschichte von Menschen und Menschenaffen. In anderen Worten, was unterscheidet uns von den uns eben sehr, sehr nahestehenden, genetisch extrem ähnlichen Arten, wie zum Beispiel Schimpansen oder Bonobos. Dann dieses ganze Thema der antiken bzw. vor- und frühgeschichtlichen DNA Und Entschuldigung, diese Unterscheidung zwischen Mensch und Menschenaffen ist mehr der genomische Vergleich. Die genetische Geschichte bezieht sich mehr darauf, molekular nachzuvollziehen, wie die einzelnen Arten entstanden sind, aber auf der Basis von moderner DNA. So, das ist hier jetzt noch ein Beispiel aus dem Arbeitsbereich der funktionellen Genomik, wo eben die verschiedenen Menschenaffenarten, deren Genome mit unserem Genom verglichen werden. Und etwas sehr Auffälliges, glaube ich, für die Arbeitsweise von Svante Paabo, soweit man das jedenfalls beurteilen kann, ohne ihn persönlich zu kennen, ist, dass er um sich herum auch sehr leidenschaftlich arbeitende und teilweise unkonventionelle Leute geschart hat. Zum Beispiel Wolfgang Ehnert, der, glaube ich, schwerpunktmäßig in diesem Bereich arbeitet und den viele von Ihnen sicher auch schon in Vorträgen, zum Beispiel hier in Heidelberg, gehört haben. Die Sache mit dem Neandertaler ist ja jetzt in den letzten Monaten auch sehr stark durch die Presse gegangen, unter anderem deshalb, weil eben diese sehr ehrgeizige Ankündigung, das Neandertaler-Genom zu sequenzieren, glaube ich, im Juli oder so gemacht wurde in Leipzig. Und das hier ist einfach eine Abbildung aus einem Artikel im New Scientist, der unter diesem Titel Bauanleitung für einen Neandertaler dieses Projekt der Arbeitsgruppe kommentiert. Und es zeigt Ihnen einfach die verschiedenen Fundstellen von Neandertaler-Fossilien. Aber ich will jetzt hier auf den Inhalt und gar nicht eingehen und auch nichts vorwegnehmen. Ich möchte jetzt als Letztes, bevor wir dann uns am Vortrag freuen können, noch darauf hinweisen, dass mein Eindruck bei meinen Recherchen war, dass Svante Paabo eben auch jemand ist, der sehr gezielt und auf einem sehr hohen Niveau den Dialog mit der Öffentlichkeit sucht. Das sehen Sie hier an einer Website von einem Museum in Amerika, wo natürlich das Thema, die Evolution zu verbreiten und zu diskutieren, noch ein viel ganz anderes Thema ist als zum Glück hier bei uns in Europa. Und da gab es eben eine Ausstellung Explore Evolution, wo er wohl auch als Sprecher aufgetreten ist eben und mit der Öffentlichkeit sich ausgetauscht hat. Und in diesem Sinne bin ich eben sehr dankbar, dass wir heute Abend hier in Heidelberg auch die Chance haben, ihn als Gast begrüßen zu dürfen. Und freue mich jetzt auf den Vortrag.
Okay, erstmal vielen Dank für diese sehr persönliche Einführung, obwohl wir uns nicht persönlich kennen. Ich habe fast das Gefühl, dass Sie mich besser kennen als ich selbst, manchmal, wenn ich Sie zuhöre. Dann, verehrte Damen und Herren, was ich dann machen möchte hier ist erstmal umschalten, ist eigentlich meine Zeit in zwei Teilen zu gliedern, wo wir zuerst nach einer ganz kurzen Einleitung dann erstmals über das, was wir schon heute wissen, über die genetische Verwandtschaft von Menschen zu unseren nächsten Verwandten, zu den Menschenaffen, und über genetische Variation unter Menschen, das heißt über genetische Ähnlichkeiten und Unterschiede innerhalb menschlichen Populationen und zwischenmenschlichen Populationen wissen. So, dieser erste Teil wird eigentlich über ziemlich fundiertes, sicheres Wissen gehen, die wir und vielen anderen Arbeitsgruppen in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren erarbeitet haben. Im zweiten Teil möchte ich dann ein bisschen auf die Herausforderungen, die vor uns jetzt stehen, in diesem Forschungsfeld eingehen. Das ist meines Erachtens die Suche nach diejenigen Gene, die für menschenspezifischen Eigenschaften verantwortlich sind. Das heißt, genetische Veränderungen in der Vergangenheit, die zu den Eigenschaften geführt haben, worin wir als Menschen uns unterscheiden von allen anderen Arten auf diesem Planeten. Und da stehen wir erst gerade am Anfang von diesen Herausforderungen, so das wird hauptsächlich um Probleme und Schwierigkeiten gehen, die wir in den nächsten Jahren überwinden müssen. Aber bevor wir dann anfangen, ganz kurz möchte ich dann Sie daran erinnern, was Sie alle schon wissen, dass seit ungefähr 5 Jahren kennen wir die Struktur vom fast ganzen menschlichen Genom, von unserem Erbgut, die gespeichert ist auf unseren Chromosomen in Form von DNA, von diesem Doppelhelix. Sie wissen auch, dass die genetische Information gespeichert ist in Form von 4 Buchstaben oder Symbole, von diesen 4 Basen, abgekürzt A, T, C und G, und zwar 2-mal abgespeichert auf jedem Strang in diesem Doppelhelix. Und zwar so, dass wo immer wir ein G auf einem Strang haben, haben wir ein C auf dem anderen, wo wir ein T auf einem haben, ein A auf dem anderen. Und bei jeder Zellteilung wird das ganze Genom dupliziert, und zwar so, dass diese Stränge auseinandergewunden werden und man synthetisiert neue Stränge mit den alten als Matrizen. Das passiert bei jeder Zellteilung und besonders in unseren Keimbahnen, wo es von Interesse für uns ist. Und dieser Prozess ist sehr, sehr genau, aber nichts ist natürlich perfekt. So, es passiert schon dann und wann, dass dann Fehler eingebaut werden, wo eine falsche Base eingebaut wird. Es entsteht eine Mutation. Und wenn diese Mutation nicht korrigiert wird, durch Enzyme, die dafür verantwortlich sind, sehr schnell nach der Replikation, dann tauchen diese Veränderungen auf in der Population, also als ein Unterschied zwischen 2 Chromosomen, wenn wir die vergleichen. So, wenn wir 2 Menschen vergleichen in einem bestimmten Teil unseres Genoms, treffen wir auf einen Unterschied jede 1200 Basen oder so. Diese Mutationen häufen sich mit der Zeit mehr und mehr an. So, wenn wir einen Schimpansen nehmen zum Beispiel, haben wir schon mehr Unterschiede. Und wir können dann diese Unterschiede verwenden, um die Geschichte von so einem Stück unseres Genoms zu schätzen. Und diese Schätzung bilden wir dann ab in so einen Stammbaum. In diesem Fall ist es sehr, sehr einfach, nicht? Die gemeinsame Vorfahrersequenz für diesen Teil des menschlichen Genoms haben wir hier und gehen zurück von diesen beiden Menschen. Und viel weiter zurück haben wir einen gemeinsamen Vorfahrer, die diese Menschen sich auch teilen mit der Schimpanse. So, wir können dann diesen Ansatz verwenden, um eine erste Frage zu stellen, nämlich die Frage, wer ist unsere nächsten Verwandten als Menschen? Und das wird schon eine von den Menschenaffen sein, der Schimpansen, Zwergschimpansen, Gorillas, Orangutans. Und wenn wir uns dann ein Stück unseres Genoms als erstes aussuchen, um diese Frage zu stellen, wir nehmen 10.000 Basenpaaren auf dem X-Chromosom hier, das wir sehr viel studiert haben. Und dieses Stück ist besonders gut, weil es einfach weit weg von Genen, die für Proteine kodieren oder sowas, ein Stück von DNA, das sehr wenig Funktion haben, soweit wir wissen. So, Mutationen können sich sozusagen ungestört da ansammeln. Und wir sequenzieren dann einfach dieses Stück von DNA von einem Menschen, einem Schimpansen, einem Gorilla, einem Orangutan und schätzen so einen Stammbaum. Und was wir dann finden, ist, dass die menschliche Sequenz geht zurück zu einem gemeinsamen Vorfahren, dass wir uns teilen mit den beiden Schimpansen, gewöhnliche Schimpanse, Zwergschimpanse. Ein bisschen weiter zurück gibt es einen gemeinsamen Vorfahren mit dem Gorilla und ziemlich weit weiter zurück mit dem Orangutan hier. Und weil diese Mutationen sich ziemlich regelmäßig ansammeln mit der Zeit, können wir auch von das hier eine Zeit abschätzen, wann diese gemeinsamen Vorfahren gelebt haben. Und das ist in der Größenordnung 4 bis 7 Millionen Jahre oder so für Menschen und Schimpansen. Was uns aber jetzt mehr interessiert, als wer unsere nächsten Verwandten ist, ist eigentlich die Variation unter Menschen. Dann erste Frage vielleicht, wie viel unterscheiden wir uns überhaupt untereinander genetisch? Und die Frage ist natürlich, was heißt viel oder wenig? Ich denke, der einzige Weg, das in irgendeiner vernünftigen Relation zu etwas zu setzen, ist ein Vergleich mit unseren nächsten Verwandten. Und zu sagen, wie viel unterscheiden wir uns als Menschen, wenn wir vergleichen mit Schimpansen als erstes vielleicht und dann mit den anderen Menschenaffen auch. So, wir nehmen wieder unsere 10.000 Basenpaaren hier auf dem X-Chromosom und gehen raus in die Welt und sequenzieren Individuen. Und wir haben uns damals, das ist jetzt vor 5 Jahren, 70 Menschen ausgewählt, verteilt über die ganze Welt, ungefähr so, wo die Menschen leben und auch so verteilt, dass wir alle große Sprachgruppen vertreten haben. Für den Schimpansen haben wir uns dann Schimpansen aus Afrika ausgesucht und versucht, sowohl von Ostafrika, von Zentralafrika und Westafrika Proben zu bekommen. Und wenn wir uns ansehen, wie viele Unterschiede wir finden, haben wir im Durchschnitt zwischen zwei Menschen in diesen 10.000 Basenpaaren 3,7 Unterschiede. Im Durchschnitt zwischen zwei Schimpansen 13,4. So, das war schon ziemlich überraschend für uns. Obwohl Schimpansen nur in Afrika leben und Menschen auf der ganzen Erde, obwohl es nur zwischen 100.000 und 200.000 Schimpansen gibt und es 6 Milliarden Menschen gibt, haben zwei Schimpansen im Durchschnitt 3 bis 4 Mal mehr genetische Unterschiede zwischen sich als zwei Menschen. So, man muss natürlich fragen, sind Menschen dann einzigartig, indem dass sie sehr wenig haben, oder sind Schimpansen merkwürdig im Vergleich mit den anderen, indem dass die viel haben? So, wenn wir vergleichen mit den anderen Menschenaffen, sehen wir, dass die Schimpansen schon ähnlich zueinander sind. Gorillas und Orangutans haben sogar mehr Unterschiede unter sich als die Schimpansen. Und die Menschen sind schon merkwürdig, in dass wir so genetisch ähnlich untereinander sind. Sehen wir auch, wenn wir so einen Stammbaum schätzen, hier sind es 70 Menschen proportional abgebildet, hier sind die Schimpansen, hier die Gorillas, hier die Orangutans. Wir haben sehr, sehr wenig Variationen. Die nächste Frage, die wir uns stellen können, ist dann diese wenige genetische Unterschiede, die wir da beobachten unter den Menschen. Sehen wir da irgendein interessantes geografisches Muster, das wir erkennen können? So, diese 10.000 Basenpaaren in diesen 70 Individuen, wenn wir uns einfach die Unterschiede jetzt anschauen, in diesen 10.000 Basen gab es unter diesen 70 Menschen 33 Positionen, wo es Unterschiede gab. So, nur die Positionen sind hier ausgeschrieben. Eine Referenzsequenz hier oben, wo Identität ist, ist ein Punkt, wo ein Unterschied ist, ist dieser Unterschied ausgeschrieben. Das Erste, was dann auffällt, ist, dass sehr viele Menschen tragen identische DNA-Sequenzen in diesem Bereich. Das hier, alle identisch, das hier, alle identisch, alle identisch, alle identisch. So, ist es dann jetzt so, dass die Individuen, die hier dieselbe DNA-Sequenzen tragen, sagen wir, alle von Europa kommen, die alle von Afrika, die alle von Asien und so weiter. Sehen wir uns, sagen wir, so eine häufige Sequenz an, kommt vor in Bamileke, Effig, Mandenka und so weiter, ist Afrika, Philippinen, Iran, Kirgisistan, Usbekistan, Sri Lanka, Holland, Frankreich, Italien, Orkney Islands, England, so überall. Nicht? Und das ist auch das Muster. Wenn wir die häufigste Sequenz hier anschauen, kommt in diesen Individuen vor, eine andere häufige Sequenz da und so weiter. So ein erster oder ein zweiter Einsicht dann, nachdem dass wir wenig Variation haben im Vergleich zu unseren nächsten Verwandten, die zweite Einsicht, die von diesen Untersuchungen kommt, ist eigentlich, dass wenn wir einander anschauen, können wir nicht von wie wir aussehen oder woher wir kommen, eigentlich raten, welche genetische Variante wir tragen an irgendeinem bestimmten Teil unseres Genoms, an dem wir Interesse haben. Heißt das dann, dass es überhaupt keine geografische Information gibt in diesen Typen von Daten? Das ist aber nicht der Fall. Es gibt schon ein geografisches Muster hier. Wenn wir nämlich jetzt die Verwandtschaft zwischen diesen DNA-Sequenzen hier schätzen, in ein Netzwerk, und jeder Ring ist hier eine von diesen Sequenztypen, die wir gefunden haben. Wenn wir den in Afrika finden, ist es rot, in Asien blau, Europa gelb. Und hier kommt so ein Schimpansensequenz rein in ein Netzwerk. So, das ist die ancestrale Sequenz. Die kommt überall vor, auf allen drei Kontinenten. Hier gehen 9 Äste weg und wir finden rote Kugeln in allen 9 Ästen, das heißt afrikanische Individuen. Asiatische und europäische Individuen nur in 4 von den Ästen. Das heißt, afrikanische Individuen kommen überall vor in diesem Netzwerk, die europäischen und asiatischen Individuen mehr begrenzt. Das heißt, es gibt mehr genetische Variation in Afrika und weniger in Europa und Asien. Das war jetzt ein einziges Teil auf dem X-Chromosom, was wir studiert haben. Andere haben dann mehr rezent in der Zeit viel größere Untersuchungen gemacht, an sehr viel Lotsi. Und das Bild, was dann kommt, wenn man eine Gruppe von Europäern, Leute in Asien und in Afrika untersucht und jetzt sich beschränkt an diesen häufigen Varianten, die mindestens 5% von den Individuen vorhanden ist, ist, dass die große Mehrheit oder die Mehrheit von denen, ungefähr 50%, kommen in allen drei Kontinenten vor. Es gibt sehr wenig, was nur in Europa oder nur in Asien vorkommt, 2% von diesen. Und ungefähr 25%, ungefähr ein Viertel, kommt nur in Afrika vor. Das heißt, das meiste ist schon geteilt. Es gibt fast nichts, was spezifisch europäisch oder asiatisch ist, aber es gibt schon Sachen, die nur in Afrika vorhanden sind. So das Bild, was von allen diesen Untersuchungen kommen ist, dass es sieht aus, oder es ist so, dass wir haben die meiste genetische Variation in Afrika und ein Teil dieser Variation ist rausgegangen und hat den Rest der Welt bevölkert. So, obwohl viel, viel mehr Menschen außerhalb Afrika leben als innerhalb Afrika, ist die genetische Diversität unter den Menschen außerhalb Afrika geringer und alle genetische Varianten, fast alle genetische Varianten, die wir außerhalb Afrika finden, haben nahe Verwandten in Afrika. So, deshalb sagen wir gern, dass aus genetischer Sicht sind wir alle Afrikaner. Entweder leben wir jetzt in Afrika oder in ziemlich rezenten Exil. So, das war dann ein dritter Einsicht, wenn Sie so wollen. Ein paar Aspekte möchte ich noch andeuten hier. Wir haben uns jetzt viel ein Teil der X-Chromosomen im Kern hier angeschaut, schauen uns ein anderes Teil des Genoms an, in diesem Fall Mitochondriegenom, aber wir hätten auch einen anderen Teil nehmen können. Es befindet sich hier außerhalb des Zellkerns. Und wir gehen und sequenzieren das Mitochondriegenom in allen diesen 70 Individuen, die wir inzwischen jetzt gut kennen. Hier. Und wir schätzen so einen Stammbaum für ein anderes Teil des Genoms. Wir sehen wieder dieses bekannte Muster, die tiefste Verzweigungen gehen zu, gibt es nur in Afrika, dann kommen sowohl Leute aus Afrika und nicht aus Afrika. Und wir vergleichen dann jetzt in demselben Individuum ein Stück DNA im Zellkern mit diesem anderen Stück unseres Genoms. So hier haben wir einen Stammbaum für ein X-Chromosom, hier für ein Mitochondriegenom. Und wir haben mit einer Linie dieselben Individuen in den beiden Stammbäumen verbunden. Und Sie sehen, es ist ein völliges Durcheinander. So, mit anderen Worten ist es so, dass zwei Individuen hier, die im Mitochondriegenom sehr nahe verwandt sind miteinander, sind für den X-Chromosom überhaupt nicht verwandt. Auf demselben Weg hier, zwei Leute, die sehr nahe verwandt sind auf dem X-Chromosom, sind in den Mitochondrien überhaupt nicht verwandt. Das heißt, man kann gar nicht die Frage beantworten, an wem in diesem Zimmer bin ich am nächsten verwandt. Wenn ich einen Teil des Genoms anschaue, ist die Antwort eine gewisse. Wenn ich ein anderes Teil nehme, ist es eine andere Antwort auf diese Frage. So, wenn wir langsam ein Chromosom gehen und sagen, das wäre ich hier, bin ich hier vielleicht am nächsten Verwandten mit jemand in Afrika, ein bisschen weiter auf dem Chromosom mit einem Varianten, die in Europa, Asien und Afrika vorkommt, hier in Asien und so weiter. So, jeder von uns ist sozusagen ein Mosaik von genetischen Verwandtschaften, die unterschiedlich sind im unteren Teil unseres Genoms. So, wir sollen uns auch dann daran erinnern, dass was wir jetzt gesehen haben, ist, dass die Varianten, die gibt, wenn wir uns beschränken auf einigermaßen häufige Varianten, 5% oder mehr, ist ziemlich begrenzt in dem weltweiten Genpool von Menschen. In jedem Bereich des Genoms kommen so 3 bis 7 Varianten vor. Und wir sollen auch dann nicht vergessen, dass jeder von uns 2 Genome tragen, nicht? Wir haben für jeden Teil des Genoms eine Kopie von unseren Müttern bekommen und eine von unseren Vätern. So, wenn das ich bin hier, habe ich sozusagen losgezogen für jede von diesen Bereichen hier, für einen Chromosom von meiner Mutter und eine von meinem Vater. Und ein anderes Individuum hat auch von diesem Genpool hier gezogen. Aber weil es ziemlich wenige Varianten hier gibt, 3 bis 7 Varianten oder so jeweils, und jeder von uns 2-mal sieht von diesem Pool von Varianten, heißt das, dass jeder von uns hat eine große Menge von den gesamten genetischen Variationen von den Menschen in uns drin. Einfach deshalb, weil wir zwei Chromosomen tragen. So wenn wir uns begrenzen an diesen häufigeren Varianten, ist das sogar ungefähr 30%. Ich finde es schon einen sehr faszinierenden Gedanken, dass ich trage in mich ungefähr 30% der genetischen Geschichte, unsere ganze Art in mich drin, einfach in meinen zwei Chromosomen. Die letzte Frage, die wir dann stellen können, ist, was sehen wir für, wir haben es schon gesagt, wir haben ein Muster, wo die meisten von diesen Varianten kommen in Afrika vor, außerhalb Afrika weniger von diesen Varianten. Aber wie ist die Verteilung? Gibt es abrupte Veränderungen, wenn wir zum Beispiel von einem Kontinenten zu einem anderen gehen? Und was wir inzwischen wissen, ist, dass für die meisten Varianten ist das nicht der Fall. Es ist gewöhnlicherweise eine langsame Gefälle in Europa von Südosten zum Nordwesten zum Beispiel, wo die Häufigkeit von diesen Varianten sich einfach verändert. Und das ist auch weltweit zwischen den Kontinenten der Fall. Das wird oft vergessen und werden oft Untersuchungen gemacht, ich will gar nicht Kollegen nennen, die das machen hier, wo man, sagen wir, man nimmt eine Gruppe von Individuen aus Europa, aus Afrika und dann Asien, untersucht die Häufigkeiten von diesen Varianten und sagt, guck mal, es gibt signifikanten Unterschiede. Es gibt eben Unterschiede zwischen den Rassen, nicht? Aber das ist eben, weil man in zwei diskontinuierlichen Punkten in so einen Gradient gesampelt hat. Wenn man die Proben mehr besser verteilt sammelt, sieht man schon diesen Gradienten. So, das lässt eigentlich nur eine Frage übrig vielleicht. Und das ist, wenn jetzt es so ist, dass die genetische Variation, genomweit, wenn wir uns das anschauen, in langsamen Gradienten sich verändert über die Welt, es keine abrupte Unterschiede gibt zwischen Asien und Europa oder Afrika und Asien und so weiter. So kann es dann so sein, dass wir uns einander anschauen können und ziemlich gut schätzen können, woher Menschen kommen oder deren Vorfahren kommen. Ja, wir wissen natürlich nicht den genetischen Hintergrund für die meisten von diesen Eigenschaften, aber wenn wir uns überlegen, woran wir dann gucken, ist das natürlich immer im bildlichen und absoluten Sinne oberflächlichen Eigenschaften. Es ist Haarstruktur, es ist Gesichtszüge, es ist Hautfarbe und so weiter. Und die verteilen sich schon diskret über die Welt. Es gibt auch manche andere Eigenschaften, die sich so verteilen. Zum Beispiel, wie wir Milch verdauen können, wie wir mit Alkohol umgehen können. Aber das sind dann alle Eigenschaften, die mit Verdauung und wie wir mit Lebensmitteln umgehen zu tun haben. Was auch eine direkte Interaktion mit der Umwelt ist. So alle diese Eigenschaften sind auf der Körperoberfläche, wenn wir zu der Oberfläche auch unsere Magen-Darm-Trakt zählen. Niemand hat aber gezeigt, dass es irgendeinen Unterschied gibt, wie die Leber aussieht in Afrika oder Europa oder wie das Herz aussieht in Asien im Vergleich mit anderen Teilen der Welt. So ich denke, es ist sehr einfach, sich vorzustellen, dass diese Veränderung durch die direkte Selektion von außen kommt und sich deshalb schnell verändert haben. Das kann Selektion von der Umwelt sein, es könnte sogar sexuelle Selektion sein, nicht? Wir kennen sehr wenig von den Genen, die für solche Eigenschaften verantwortlich sind. Wir werden sicher mehrere von denen kennen in der Zukunft. Ich werde nicht überrascht werden, wenn sich dann herausstellt, dass zum Beispiel die Veränderung, die zu Verlust von Pigmentierung an hohen Latituden geführt hat, sogar unterschiedliche Veränderungen gibt, die mehrmals unabhängig voneinander selektiert wurden. Wir kennen, wie gesagt, die meisten von diesen Genen nicht. Wir können vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, dass ziemlich subtile Veränderungen, die vielleicht schnell stattfinden können, dafür verantwortlich sein könnten, wenn wir uns so ein Bild anschauen. Von einem Mann, der den meisten von Ihnen als einen afrikanischen Mann einschätzen würde. Wenn ich aber sage, dass das, wer ist es? Ja, genau. Wenn ich sage, dass das Schwarzenegger ist, der ein bisschen verändert wurde in den Computer, um afrikanisch auszusehen, erkennen die meisten von Ihnen ihn sofort. So, das ist eigentlich, was wir inzwischen wissen, nach 10, 15 Jahren von Untersuchungen über genetische Geschichte von modernen Menschen. Wir wissen, dass die meisten von unserer Variation von Afrika stammen, sich verbreitet haben über die Welt, und wir wissen auch, dass das ist vor kurzem stattgefunden, vor 50 bis 100.000 Jahren. Es gab dann natürlich frühere Menschenformen in Asien und Europa, zum Beispiel Neandertaler in Europa. Wir wissen aber, dass der genetische Beitrag von den Neandertalern zu modernen Menschen, wenn es stattgefunden haben, gering war. Es gibt ein paar Beispiele, die plausibel sind für Varianten, die von den Neandertalern zu jetzigen Europäern gekommen sind, aber es ist sehr wenig. So, das ist das große Bild. Es gibt Details, das man da ausarbeiten kann in der Zukunft. Aber die große Herausforderung jetzt für die Zukunft, denke ich, ist eher die Frage danach, was sind die genetischen Veränderungen, die auf der Linie zum Menschen, von den gemeinsamen Vorfahren, von Affen und Menschen, die genetische Veränderungen, die hier stattgefunden haben und wirklich von biologischer Bedeutung waren, die irgendwie positiv selektiert waren, das heißt, dazu geführt haben, dass unsere Vorfahren sich besser überlebt haben oder mehr fortgepflanzt haben. So, die Frage jetzt ist, diese Veränderungen zu finden auf dieser Linie hier. Und da stehen wir, wie gesagt, gerade am Anfang von dieser Arbeit, und es gibt eine Reihe von Problemen. Was wir dann natürlich möchten, ist, diese Veränderungen zu finden und die in Zusammenhang zu bringen mit Eigenschaften bei modernen Menschen, die wir alle teilen und die von Interesse wären. So, wenn wir versuchen würden, so eine Liste von normalen menschlichen Eigenschaften auszustellen, wo Menschen sich unterscheiden von allen anderen Arten auf der Welt, würde vielleicht viele Leute komplexe kognitive Eigenschaften nennen, vielleicht Sprachfähigkeit, vielleicht Aspekte von wie wir altern, dass wir viel länger leben als die Menschenaffen, und auch manchen Krankheiten. Aber wenn wir uns jetzt diese Sachen hier anschauen, dann ist es schon auffällig, dass die sind ziemlich vage, diese Definitionen. Und die Entwicklung über den letzten Jahren geht auch darauf hin, dass je mehr wir lernen über den Menschenaffen, desto mehr sehen wir ein, dass die meisten von den Eigenschaften, die wir traditionell auf so ein Pedestal stellen und sagen, das ist jetzt menschenspezifisch, nur wir haben diese Eigenschaften und niemand sonst, je mehr wir über den Menschenaffen erfahren, desto mehr sehen wir ein, dass alle von diesen oder die meisten von diesen Unterschieden nicht absolute Unterschiede ist, sondern graduelle Unterschiede. Zum Beispiel Werkzeugsbrauch. Nicht? Vor 10 Jahren hätte man gesagt, Werkzeuge werden nur von Menschen gebraucht. Inzwischen wissen wir, dass alle großen Menschenaffen im Freiland, in ihrem natürlichen Umfeld, Werkzeuge verwenden. Wir wissen auch inzwischen, dass dieser Werkzeugbrauch sich verändern kann durch Innovationen, die sich verbreiten in der Population. Das ist eine Art kulturelle Evolution, dass so eine andere Eigenschaft ist, wo man gesagt hat, kulturelle Evolution, das gibt es nur bei Menschen. Aber wir wissen zum Beispiel, dass dieses berühmte Verhalten hier, wo Schimpansen Ameisen fischen, wo die einen Stock nehmen und in einem Ameisen- und Termitenhaufen stecken, die Ameisen klettern auf dem Stock und die essen dann die Ameisen von dem Stock. In einem Teil von Afrika hier, in einer Population, machen 100% genau, was ich gesagt habe. Die stecken den Stock in den Ameisenhaufen, Ameisen drauf, man isst von dem Stock. In einer anderen Gruppe, auch in Ostafrika, machen 100% von Schimpansen so, dass die Ameisen klettern auf dem Stock, die stecken dann ein Ende des Stocks in den Mund und schieben die Ameisen rein. Und man kann natürlich mehr Ameisen pro Minute so essen. Es ist dieselbe Stöcke, dieselbe Ameisen. Es ist lächerlich zu sagen, das wäre genetisch bedingt. Es ist ganz klar eine Innovation, die jemand gemacht hat in der Population, die sie verbreitet hat zu allen Mitgliedern der Population und die jetzt von Generation zu Generation weiter gegeben wird durch Lernen. Das ist, was die meisten von uns kulturelle Evolution nennen würden. Es ist genauso wie in einem Teil der Welt essen 100% von Menschen mit Stäbchen, in einem anderen Teil 100% von Menschen mit Gaben und Messern nicht. Und das trifft jetzt zu für viele von diesen Technologien. Sprache ist so eine andere Sache. Wir wissen inzwischen, dass wir können einem Schimpansen 100 bis 200 Wörter oder Symbole beibringen und der Schimpanse wird die auch sinnvoll einsetzen. So, mit allen diesen Sachen ist es so, dass es gibt klar einen quantitativen Unterschied zu uns. Unsere Sprache ist komplexer, verändert sich schneller, geht schneller, wir lernen es schneller, aber es gibt schon eine gewisse Sprachfähigkeit bei den Menschenaffen. So, was wir brauchen in den nächsten Jahren in diesem Feld, ist eigentlich fast nicht Genomforschung, sondern es ist vergleichende Arbeit in der Psychologie, in der Kognitionsforschung und so weiter, die wirklich menschenspezifische Eigenschaften stringent definieren. So stringent, dass wir hoffen können, in einer Zukunft den genetischen Hintergrund dafür zu finden. Es ist genauso, als wenn man eine komplexe genetische Krankheit studiert, hohen Blutdruck oder sowas. Man muss schon den Phänotyp so genau definieren, dass man eine Hoffnung hat, eine Assoziation mit genetischen Veränderungen finden zu können. So, während wir auf diesen Arbeiten warten als Genetiker, können wir natürlich einiges unternehmen. Wir können anfangen, unser Genom zu vergleichen, zum Beispiel mit dem Genom von den Schimpansen, die es inzwischen gibt, und auch Genomen von anderen Menschen, Affen und Affen, und suchen nach Mustern, die auf positive Selektion hindeuten. So, was man dann macht, ist, man sucht nach vielen Veränderungen in einem bestimmten Bereich des Genoms zum Beispiel, vergleicht mit der Variation innerhalb der Population und so weiter und findet dann Bereiche und wenn man Glück hat, sogar Bereiche, die gewisse Gene beinhalten, die, wo es Hinweise auf positive Selektion gibt. Es gibt inzwischen ziemlich viele Gene, wo es mehr oder weniger gute Hinweise auf positive Selektion gibt. Aber bei allen diesen Untersuchungen gibt es Probleme. Nämlich Probleme, wirklich zu beweisen, was man in der Hand hat. Und ich möchte das kurz andeuten mit einem Beispiel von einem von den ersten von diesen Genen, die gefunden wurden. Und die einzige Gene immer noch, die mit Sprache und Sprachfähigkeit zu tun hat. Das ist ein Gen, das gefunden wurde, identifiziert wurde von Tony Monacos Gruppe in Oxford. Und die haben eine große Familie in England untersucht, die sogenannte KE-Familie, wo eine schwere Sprachstörung über drei Generationen segregiert. So, die betroffenen Individuen sind schwarz angedeutet. Sie sehen, es gibt 16, 17 Betroffene und ungefähr gleich viele Nicht-Betroffene. Es ist eine sehr große Familie. Und das hat der Gruppe erlaubt, das Gen zu finden. Das Gen heißt FOXP2 und es kodiert für einen Transkriptionsfaktor, also für ein Protein, dessen Funktion es ist, andere Gene ein- und auszuschalten. So, es gab hier eine Mutation in der Familie. Es gibt auch eine unabhängige Familie mit einer Mutation hier, die eine sehr ähnliche Sprachstörung hat. Das Gen kodiert für dann dieses Protein, die 715 Aminosäuren beinhält. Was Wolfi Ehnard eben vor 4 Jahren dann gemacht hat, wenn wir zuerst von Tony erfuhr über diesen Gen, war zu sagen, wir untersuchen das Gen bei der Maus, weil die Maus kann nicht reden, so die Maus soll nicht dieses Gen tragen und soll sehr anders sein. Und er musste dann feststellen, dass es gab nur 3 Unterschiede in diesen 715 Aminosäuren zwischen Maus und Mensch. Das ist sehr überraschend für uns. Das ist eine von den meist konservierten Genen wir kennen zu der Maus. So, das zeigt schon, dass dieses Gen sehr viele andere Funktionen hat, zusätzlich zu dieser Sprachfunktion. Es sah aber ein bisschen interessanter aus, wenn er sich dann auch den Schimpansen, den Gorilla, Orangutan und so weiter untersucht hat. Weil dann sah man nämlich, dass diese 3 Unterschiede zu einer Maus, von diesen 3 Unterschieden sind 2 entstanden, seitdem wir uns getrennt haben von der Schimpanse. So, der Schimpans hat nur einen einzigen Unterschied zu der Maus. So, in so einem Staumbahn sieht es dann so aus, so über 140 Millionen Jahren oder sowas von den gemeinsamen Vorfahren von Schimpansen und Menschen zu der Maus ist eine einzige Aminosäureunterschied entstanden, sind zwei hier in den 5 bis 7 Millionen Jahren zu den Menschen. Das sieht schon auffällig aus. Was auch interessant aussieht, ist, dass die Aminosäurenveränderungen sind sehr nahe zueinander im Protein, aber in einem Bereich des Proteins, dass wir nicht wissen, was es macht. Was Wolfi dann gemeint hat, ist, wenn das tatsächlich unter positive Selektion war, dann müssten wir es eigentlich erkennen können in der Variation neben diesen Aminosäureveränderungen. Unterschiede im Genom, die gar nicht zu Veränderungen im Protein führen. Das hat er eben untersucht. Er hat dann gefunden, dass es gibt tatsächlich sehr guten Hinweis auf positive Selektion. Wenn man so eine positive Selektion hat, wenn diese Veränderung sich verbreitet über die Zeit, bis alle in der Population es tragen und man diesen Bereich vergleicht mit denen, wird man finden, dass man hat mehr Chromosomen, mit, wo eine einzelne Chromosom eine Substitution hat, eine Veränderung, die die anderen nicht haben. Und auch mehr von diesen sehr häufigen. Und das ist genau, was er findet. Das ist, was wir erwarten würden unter 40 Chromosomen, wenn wir keine Selektion hätten. Und das ist, was er tatsächlich findet. Ein Überschuss an seltenen Varianten, Überschuss an häufigen. So sehr erfüllend, ist ein sehr starkes Signal, dass irgendetwas wurde hier positiv selektiert. Diese Variante hat sich sehr schnell verbreitet unter allen Menschen. So ist dann sehr verlockend zu spekulieren und sagen, aha, das war positive Selektion von irgendeinem Aspekt von unserer Sprache. So, dass, und wenn man das Problem sich anschaut in der Familie, scheint es mit Artikulation zu tun haben. So eine Spekulation wäre dann, dass diese Aminosäureveränderung dazu geführt hat, dass wir zum vollen artikulierten modernen Sprache gekommen haben. Das ist natürlich eine sehr ansprechende Geschichte. Aber ich denke, wir sollten einen Schritt zurücknehmen und uns sozusagen sagen, was wissen wir eigentlich hier? Und das trifft eigentlich zu für alle diesen Genen auf diese Liste, die ich gezeigt habe. Was wir wissen ist, dass wenn dieses Gen mutiert ist bei Menschen, sodass wir nur eine funktionierende Kopie haben, haben wir eine Sprachstörung. Wir wissen auch, dass positive Selektion dieses Gen befallen hat in der menschlichen Geschichte, seitdem wir uns getrennt haben von den Schimpansen. Was wir nicht wissen, ist, dass, ob diese positive Selektion tatsächlich mit Sprache zu tun haben. Es könnte irgendeine andere Funktion beeinflusst haben. So, wir wissen, dass das Gen viele andere Funktionen sicher haben. Wir kennen aber nur eigentlich die Sprachfunktion. Das ist natürlich die beste Hypothese, aber sind wir sicher? Das sind wir eben nicht. Und was möchten wir dann machen, um das zu beweisen? Wir möchten den Schimpansen FOXP2-Gen in einen transgenen Menschen stecken und möchten den menschlichen FOXP2-Gen in einen transgenen Schimpansen stecken und dann die Sprachfähigkeit testen von diesen. Und das ist natürlich etwas, das wir nicht machen können und auch nicht in der Zukunft machen können. Aber das ist natürlich im Prinzip ein Problem. Das ist, was wir machen würden, wenn wir ein Gen in Drosophila oder bei der Maus untersuchen würden, nicht? Und wie werden wir jeweils dazu kommen, dass wir überhaupt unsere Behauptungen in diesem Forschungsfeld beweisen können? Ich weiß nicht, das ist tatsächlich ein Problem. Ich denke, etwas, was man machen kann in der Zukunft, ist, dass wenn es sehr effizient und sehr billig wird, DNA zu untersuchen bei Menschen, kann man rausgehen in der Population und Millionen von Individuen untersuchen für eine gewisse genetische Veränderung. Und wir wissen natürlich, dass es 6 Milliarden Menschen da draußen gibt. Und das Genom ist schon so klein, sodass wir wissen, dass unter 6 Milliarden Menschen wird jede genetische Veränderung vorkommen, die zu vereinbaren ist mit menschlichem Leben. Nur in einer sehr, sehr niedrigen Häufigkeit. Aber wenn wir Millionen und 10 Millionen von Menschen screenen können, kann man sich vielleicht schon in einer Zukunft vorstellen, dass wir gehen raus und finden Rückmutationen zu einem ancestralen Zustand und untersuchen dann die Menschen. Das ist vielleicht ethisch vertretbar, unsere Umständen zu machen. Wir können natürlich mehr Molekularbiologie betreiben und wir und andere machen das. Sie natürlich Menschen und Schimpansen im Labor untersuchen, das Protein. Aber ich denke, was wir auch machen müssen, ist zu versuchen, zu einem Tiermodell zu kommen, wo wir Aspekte von diesen menschlichen spezifischen Eigenschaften tatsächlich testen können. Und dann bietet sich natürlich die Maus an. In diesem Fall ist es natürlich sehr einfach, weil der Schimpanse und der Mensch unterscheidet sich in einem sehr kleinen Teil des Gens, so ein Exon hier. Und die Maus ist sehr ähnlich an der Schimpanse, hat eine sehr konservativen, bedeutungslosen, höchstwahrscheinlich Veränderung hier. So, was wir machen müssen, ist nur bei der Maus diesen Teil des Gens auszuwechseln, gegen die menschliche Variante, sodass wir eine Maus bekommen, die dann von seinem eigenen FOXP2-Gen das menschliche Protein produziert. Und seit 6 Monaten haben wir jetzt so eine Maus in Leipzig und dann haben wir das nächste Problem. Wir versuchen seit 6 Monaten zu sprechen mit der Maus und die Maus antwortet nicht. So, nächste Frage ist natürlich, was untersucht man dann bei einer Maus, wenn man Interesse hat an einer menschenspezifischen Eigenschaft? Man kann natürlich Vokalisation bei der Maus untersuchen, so das machen wir. Wir untersuchen auch sehr viele Eigenschaften in Zusammenarbeit mit der Mausklinik in München, die spezialisiert ist auf Mäuse untersuchen. Wir untersuchen Genexpression, weil das Funktion dieses Gen ist schon andere Gene in ihre Expression zu beeinflussen und so weiter. Aber Sie sehen, es gibt eine Reihe von Fragezeichen hier. Ich denke, das ist tatsächlich ein Bereich, wo wir in den nächsten 5 oder 10 Jahren viel Einsichten und Kreativität und Ideen brauchen, um irgendwie Aspekten von menschenspezifischen Eigenschaften in einem Tiermodell zu untersuchen, sodass wir überhaupt beweisen können, dass zum Beispiel diese beiden Aminosäurenveränderungen wirklich was bewirken. So, es gibt eine Reihe von solchen Genen, die wir in der Maus stecken und untersuchen, die alle mit Gehirnentwicklung oder Gehirnfunktion oder in irgendeiner Form zu tun haben. Aber das ist sozusagen ein anderes Bereich, wo wir Fortschritte brauchen, ein Tiermodell für Aspekten von menschenspezifischen Eigenschaften. So, als letzter Bereich, worauf ich dann eingehen möchte hier, können wir auch illustrieren anhand von FOXP2. Dann sagen wir, wissen dann, dass diese 2 Aminosäureveränderungen stattgefunden haben in FOXP2 während der menschlichen Evolution. Und eine natürliche Frage ist natürlich, wann sind sie aufgetreten? Und ein Problem, das wir dabei haben, ist natürlich, dass wir können uns vergleichen nur mit den Schimpansen, also unseren nächsten Verwandten, und mit einem anderen Affen hier können wir dann sehen, welche Veränderungen auf der menschlichen Linie stattgefunden und hier. Aber das ist eine ziemlich weite Zeit zurück. Es ist 5 Millionen Jahre oder mehr zurück in der Zeit hier. Und manchen von uns würde sogar argumentieren, das ist die allerjüngste Zeit hier, die am interessantesten ist. Die letzten 200.000, 300.000, 400.000 Jahre, wo völlig moderne Menschen entstanden sind. Menschen mit einem Skelett wie unsere, die anfangen, Technologien zu entwickeln, die sich verändern in unterschiedlichen Teilen der Welt, die anfangen, Kunst zu produzieren, mindestens Kunst, die wir als jetzt lebenden Menschen sofort intuitiv als Kunst erkennen und so weiter. Und das findet alles hier statt. Unser Problem ist natürlich, dass unsere nächsten Verwandten ausgestorben sind. Und unsere nächsten Verwandten sind schon die Neandertaler. So, wir kennen ein bisschen über, wie die sich verhalten haben und wie die ausgesehen haben von der Paläontologie und Archäologie. Aber was ich dann argumentieren möchte, ist, dass was wir brauchen, ist eigentlich eine Genomsequenz von einem Neandertaler aus, sodass wir die genetischen Veränderungen hier auf der menschlichen Linie identifizieren können. So, was wissen wir dann über DNA in Fossilien von Neandertalern? Ja, wir wissen seit 1997, dass in manchen Neandertal-Fossilien gibt es schon Spuren von Neandertal-DNA, die überlebt haben. Zum Beispiel in diesem namensgebenden Fossil, die vor 150 Jahren in Neandertal gefunden wurde. Wir wissen auch, dass die DNA, die wir da extrahieren können von so einem Knochen, sehr abgebaut ist. Während ein moderner DNA in Stücken von mehreren 1000 Basenpaaren lang sind, sind Neandertal-DNA abgebaut, so 60 bis 100 Basenpaaren langen Stücken und ist auch modifiziert, hat chemische Veränderungen in sich. So, wenn wir ein längeres Stück DNA untersuchen möchten, müssen wir viele kurze Stücke finden und zusammenpuzzeln. Wir wissen auch, dass wir ein anderes Problem haben, nämlich dass viele von diesen Fossilien beinhalten moderne menschliche DNA von Paläontologen und Museumskuratoren und anderen, die die Fossilien gehandhabt haben. Und auch Chemikalien und Laborpersonal und natürlich DNA. Sie müssen schon unter Reinstraumbedingungen arbeiten und dann viele Knochen untersuchen, bis wir guten Knochen finden. Und guten im Sinne, dass die Neandertal-DNA beinhalten und sehr wenig, möglichst wenig moderne menschliche Kontamination. So, während den letzten 2 Jahren haben wir inzwischen 70 unterschiedliche Neandertal-Knochen untersucht von unterschiedlichen Fundstätten, eigentlich mehr Fundstätten als hier angedeutet sind. Und eben untersucht auf das Verhältnis vom Neandertal-DNA zu moderne menschliche DNA in den Fossilien. Und wenn wir uns dieses Verhältnis zwischen moderne menschliche DNA und Neandertal-DNA anschauen, sind die meisten Fossilien schon sehr enttäuschend. Die haben hauptsächlich moderne menschliche DNA drin und sehr wenige Spuren von Neandertal-DNA. Aber wir haben einen Knochen bis jetzt gefunden, die sehr vielversprechend aussieht, wo die große Mehrheit der DNA, 95% oder mehr, ist Neandertal-DNA und sehr wenig moderne Kontamination. Das kommt von einer Höhle, Vindija, in Kroatien und ist dieses Stück von Knochen hier. So, was wir dann machen, ist, dass wir extrahieren DNA von so einem Knochen und sequenzieren diese Bruchstücke von DNA, dass wir da extrahieren können mit einem neuen Sequenzierverfahren, wo man diese Bruchstücke, ungefähr 250.000 von denen, in 4 Stunden sequenzieren können. Kurze Sequenzen, nur bis 100 Basenpaaren, aber das ist perfekt für diese abgebaute DNA. So, was wir dann bestimmt haben, ist ungefähr 250.000 Sequenzen von diesen Knochen, weniger als 10 Milligramm von Knochen. Und wir können dann diese Sequenzen vergleichen mit den Datenbanken und sehen, woher kommt die DNA in diesem Knochen. Und die große Mehrheit der DNA, 80% oder so, kommen schon von Sachen, die wir gar nicht kennen. Man hat bis jetzt kein ähnliches Genom sequenziert. Und das ist auch typisch, wenn Sie ein Stück Erde hier vor dem Haus nehmen und die DNA drin sequenzieren, ist die große Mehrheit von dieser DNA unbekannt. Ein großer Teil der Rest ist von bekannten Mikroorganismen, von Pilzen oder Bakterien, aber ungefähr 6% ist schon primatenähnlich, stammt schon von den Neandertalern, was ziemlich ermuntert ist. So 15.000 Sequenzen ungefähr von diesen 250.000 stammen von den Neandertalern, die summieren sich zu ungefähr 1 Million Basenpaaren Neandertal-DNA. Und wir können dann anfangen, die zu vergleichen mit dem menschlichen Genom. Und hier gibt es die menschlichen Chromosomen und rote kleine Striche, wo diese Sequenzen fallen. Die erste genetische Information ist schon da. Wir sehen, wir finden Y-Chromosom, so das Knochen stammt von einem Mann. So, was wir jetzt vorhaben in den nächsten 2 Jahren, ist dann das zu machen, in dem Ausmaß, dass wir würden 70 Milliarden Basen von so einem Knochen bestimmen. Das würde 2 bis 4 Gramm Knochen kosten. Und wir würden dann 3 Milliarden Basenpaare von den Neandertal-Genom bekommen. Das hieß eine sehr vorläufige Version vom gesamten Neandertal-Genom. So, was wir damit dann erzielen wollen, ist, dass wir würden mit dem Vergleich mit den Neandertalern hier sagen können, alle Unterschiede, die wir beobachten zwischen menschlichen Genom und Schimpansengenom, ungefähr 35 Millionen Unterschiede, die wir da beobachten. Für jeden solchen Positionengenom, wie sieht der Neandertaler aus? Wenn es aussieht wie der Mensch, ist es eine Veränderung hier und nicht so interessant. Wenn der Neandertaler aussieht wie der Schimpanse, ist diese Veränderung hier sehr rezent in der menschlichen Geschichte, seitdem wir uns getrennt haben von den Neandertalern. så vi würden eine Art Katalog machen von den recentesten Veränderungen in der menschlichen Geschichte, die stattgefunden haben in den letzten 300.000 Jahren oder so. Wir würden dann über Vergleiche mit dem Neandertal-Genom und die Variation unter den Menschen nach positive Selektion unter diesen Unterschiede, Veränderungen hier suchen. Und wir würden natürlich auch eine sehr vorläufige, sehr groben Version vom Neandertal-Genom bekommen. Da werden wir sehr viele Fehler drin haben, wegen diesen chemischen Veränderungen zum Beispiel. Aber wir würden einige Ideen bekommen, auch über Neandertal-spezifischen Veränderungen, über was eigenartig war bei den Neandertalern. So, das hoffen wir dann in den nächsten 2 Jahren zu erzielen. Und als Ende hier dann würde ich dann sagen, dass es gibt sozusagen 3 Sachen, für die ich Propaganda machen möchte, dass wir machen müssten in den nächsten Jahren. Das erste war dann, dass wir müssen an stringenten Definitionen von menschenspezifischen Eigenschaften kommen. So stringent, dass wir eine Hoffnung haben können, in der Zukunft die genetischen Hintergrund von diesen Eigenschaften zu suchen. Wir brauchen Tiermodelle für mindestens Aspekten von menschenspezifischen Eigenschaften, sodass, wenn wir genetische Veränderungen hier gefunden haben, wir tatsächlich nachweisen können, dass die irgendetwas mit diesen Eigenschaften zu tun haben. Und als letztes brauchen wir dann ein Neandertal-Genom, sodass wir die rezentesten Veränderungen auf der menschlichen Linie identifizieren können. Und damit danke ich dann für die Aufmerksamkeit.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Und wie es hier Tradition ist, besteht jetzt die Gelegenheit, erstmal eine Weile hier zu diskutieren, Fragen zu stellen. Und wir möchten Sie bitten, dann ins Mikrofon zu sprechen, wenn Sie eine Frage haben, damit alle das hören. Und danach ist draußen noch ein Empfang für alle, die entweder noch direkt Fragen an Professor Päbo richten möchten oder sich einfach so noch in Gruppen unterhalten wollen. Fragen? Da oben.
Sie haben jetzt immer davon gesprochen, dass es neue Gene geben muss, die es bei anderen Formen nicht gibt. Aber es wäre doch auch denkbar, dass ein Großteil der Veränderung auf eine unterschiedliche Genexpression geht. Also auf eine unterschiedlich starke Ausprägung von Genen, die beide haben, die aber unterschiedlich stark abgelesen werden.
Ich habe mich unklar ausgedrückt. Also neue Gene sind sehr selten. Es gibt natürlich Genduplikationen und so. Genexpressionsveränderungen sind sicher auch sehr wichtig, wie Sie sagen. So, wir und anderen haben Genexpressionsvariationen innerhalb und zwischen Arten untersucht, Gehirn und anderen Geweben, bei Menschen und Menschenaffen. Wo wir im Moment stehen damit, ist, dass wir sehen Hinweise auf positive Selektion für Genexpressionsveränderungen, hauptsächlich im männlichen Keimbahn, in Hoden, wenn wir vergleichen. Da haben wir nämlich sehr wenig Variation innerhalb der Art und sehr viel zwischen den Arten, was einen Hinweis darauf gibt, dass es viele Veränderungen gibt. Es gibt auch von den Aminosäuresequenzen Hinweise, dass im männlichen Keimbahn sehr viel positive Selektion stattfindet. Bei Gehirn gibt es ein nicht so deutliche, aber ein bisschen Hinweise darauf, dass was Spezielles auf der menschlichen Linie passiert ist. Wenn wir nämlich die Genexpressionsveränderungen auf der Schimpansenlinie und der Menschenlinie aufteilen mit Hilfe von einer Außengruppe oder auf anderen Wegen, sehen wir mehr Veränderungen auf der menschlichen Linie als auf der Schimpansenlinie, eine Beschleunigung, wenn Sie so wollen. Obwohl wir ziemlich wenig Veränderungen im Gehirn haben im Vergleich mit Hoden zum Beispiel, sehen wir diese Beschleunigung da. So, da kann schon sein, dass da was Besonderes passiert ist. Das sind aber alle statistische Hinweise. Es ist sehr schwierig, bis jetzt auf einzelne Gene zu kommen und sagen, da ist was Besonderes passiert. Aber ich denke, sowohl Genexpression als auch strukturelle Veränderungen in den Genen sind beide sicher wichtig.
Ein wichtiger Teil Ihrer Argumentationskette, Ihres Vortrages heute war ja, dass der Sprachdefekt ein monogenetischer Defekt ist. Woher sind Sie da so sicher? Könnte es nicht sein, dass das ein Complex-Trait ist und auf vielen anderen Chromosomen auch noch Veränderungen sind, die Sie gar nicht entdeckt haben?
Es ist sicherlich so, dass Sprachfähigkeit sehr komplex ist. Man muss natürlich nicht nur artikulieren können, man muss irgendwie symbolisches Denken haben und viele, viele andere Sachen. So, wenn FOXP2 jetzt in Sprachfähigkeit involviert ist, dann würde ich raten, dass es irgendwas mit Muskelkontrolle in Oropharynx zu tun hat. Und wenn wir diese Spekulation glauben, dann würde ich auch behaupten, dass das muss eine ziemlich späte Veränderung sein, die gekommen ist, wenn schon Sprache oder mündliche Kommunikation wichtig war. Weil wenn ich besser artikuliere, dann habe ich dadurch nur einen Vorteil, wenn wir schon Sprache haben. Sonst kümmert es niemanden, ob ich besser artikulieren kann. Also ich würde dann denken, dass es eine späte Anpassung vielleicht zu einer besseren Artikulation, aber in einer Kette von vielen genetischen Veränderungen. Ja.
Könnte man sich dann Gentherapie vorstellen mit dieser FOXP-Gen, also mit Menschen, die da Mutationen haben?
Ja, also da bin ich wirklich nicht der Experte. Also da gibt es sicher Leute im Zimmer hier, die besser antworten können als ich. Im Keimbahn natürlich gar nicht. Vielleicht kann man sich schon etwas vorstellen, wenn man den Mechanismus wirklich kennen würde, den physiologischen Mechanismus, dass man irgendwas da machen kann. Es ist ganz klar ein Haplodeficiency. Es ist was, man hat eine Kopie ausgenockt bei der Familie und deshalb hat man eine Sprachstörung. Aber höchstwahrscheinlich ist es auch etwas während der Entwicklung, der auch problematisch ist. Das ist sicher schwierig dann. Aber es ist nicht richtig bekannt, was da das Problem ist in der Familie auf molekularer Ebene.
Bei den Genen, die Sie, oder bei den Eigenschaften, die Sie menschenspezifisch diskutierten, war dann auf der Seite der Krankheiten die Alzheimer-Krankheit. Mhm. Und ich denke, da haben viele zugestimmt, dass das wahrscheinlich was menschenspezifisch sei. Mhm. Das war völlig falsch. Mhm. Es ist vor wenigen Tagen eine Arbeit über die Katzen erschienen, dass fast alle alten Katzen Demenz haben, das weiß man schon lange. Mhm. Aber wenn man da hineinschaut, ist es Demenz vom Alzheimer-Typ.
Ah, ja.
Das kann man für alte Pferde zeigen, für alte Hunde zeigen, für alte Rhesusaffen zeigen. Es gibt überhaupt keinen Hinweis, dass es menschenspezifisch ist. Ne?
Also, ich denke, es ist auf der Liste da, weil es gibt eine Arbeit, die behauptet, dass wenn man alte Menschenaffen anschaut, haben die nicht diese neurofibrillary tangles, dass man die nicht beobachten.
Oh, das ist ein Religionskrieg.
Das ist Religionskrieg.
Die Alzheimer-Forscher teilen sich in zwei Gruppen. Die eine meinen, es sind die amyloiden Plaques, die wichtiger sind und dafür spricht alles. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, die eben meint, das sind die Neurofibrillenbündel.
Ah, okay.
Es gibt heute eine Krankheit, die nur Neurofibrillenbündel hat. Und das ist eine ganz andere Krankheit als Alzheimer.
Ah, okay.
Wie stellen Sie sicher, dass die DNA-Sequenz, die Sie von den Neandertalern bekommen, dass die DNA-Sequenz, die Sie haben, korrekt ist und nicht die Variationen, die Sie finden, nicht durch chemikalische Modifikationen während des Fossilierungsprozesses entstanden sind?
Genau, da haben wir ein großes Problem natürlich. Wie wir im Moment die Sequenzen verwenden, ist, dass wir sagen nur, wo wir einen Unterschied zwischen Schimpans und Mensch haben, das gut bekannt ist von den Genomsequenzen. Wie sieht da der Neandertaler aus? So die Neandertaler-Sequenz ist dann immer verifiziert, entweder durch die menschliche oder Schimpansen-Sequenz. So ist es sehr selten, dass wir eine Veränderung haben würden, die zum Beispiel eine menschliche Position genau zurück zu dem ancestralen Zustand verändern würden. Das ist kommt vor natürlich, wenn wir die ganze Genomsequenz haben, aber das wird sehr, sehr selten sein. Was wir überhaupt nicht trauen können, ist Veränderungen, die Neandertal-spezifisch sind. Wie Neandertaler sich unterscheiden, sowohl von Menschen als auch Schimpansen. Aber wir beginnen schon zu sehen, dass manche von diesen Veränderungen häufiger als andere sind. Wir sequenzieren diese Sequenztechnologie einen Strang. So, wir wissen, welchen Strang wir sequenziert haben. So statistisch gesehen sollen jede Veränderung auf einem Strang von C zu A, sagen wir, sollen genauso häufig G zu T haben, statistisch gesehen. Und das sehen wir schon, wenn wir die vergleichen miteinander, Veränderungen, die nicht an derselben Menge haben. So, wir sehen, dass C zu T-Veränderungen viel zu häufiger sind und G zu A viel zu häufig. Höchstwahrscheinlich sind beide zurückzuführen auf Desaminierung in der alten DNA. So, wir werden schon eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wenn wir weiter sind in einem Projekt, für wie wahrscheinlich ist diese Sequenz jetzt richtig, diese Position. So, ich stelle mir vor, dass wir eine Art probabilistisches Neandertal-Genom produzieren werden, wo man eine Position sieht und darauf klickt in einer Sequenz. Und kriegt zuerst, sagen wir, die Kontaminationsfrequenz in einem Extrakt, von dem es gemacht wurde. Man sagt, hier war es 3% menschliche Kontamination. Zuerst mal bin ich nur 97% sicher, dass diese DNA-Fragment überhaupt von den Neandertaler kommt. Und wenn es eine C-zu-T-Veränderung ist, ist es vielleicht 60% wahrscheinlich, dass es falsch ist. Aber wenn es eine Transversion G-zu-T ist, ist es vielleicht schon sehr wahrscheinlich, dass es richtig ist. Kenne ich noch nicht die Wahrscheinlichkeit. So, es wird ein sehr probabilistisches Genom sein.
Wie sieht das denn aus mit Ihrer Maus, die menschliche Version des FOXP2 geträgt? Ist die als Maus gesund oder zeigt die schon irgendwelche andere Auffälligkeiten? Oder kann man das noch nicht sagen? Ist das noch zu früh?
Die Maus ist gesund. Es zeigt schon einige interessante Auffälligkeiten. Aber wir müssen eigentlich mehr Mäuse untersuchen, bevor wir darüber reden, sodass es sicher wirklich stimmt. Aber die Maus ist ganz gesund, überhaupt kein Problem und glücklich.
Mhm. Ja. Sie sprachen von den most recent Veränderungen. Haben Sie auch schon Zugang zu dem berühmten Ötzi und DNA? Denn da sollte die DNA doch weitgehend intakt sein und hoffentlich wenig Kontamination, konnten Sie da auch schon Daten erheben, was diese Person angeht? Ist ja immerhin auch 5000 Jahre, glaube ich.
Ja, so wir haben schon DNA von dem Ötzi untersucht. Es gibt auch Kontamination in dem Ötzi, muss ich zugeben. Es ist eigentlich aus meiner Sicht ziemlich uninteressant, weil 5000 Jahre so eine kurze Zeit ist. Der sieht einfach aus, genau wie wir heutzutage. Ist da völlig... Genau, die sind genauso uninteressant, die ägyptischen Mumien.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagten Sie, wir haben die höchste genomische Variabilität in Afrika. Ja? Und wir wissen ja, wir haben die großen Migrationen aus Afrika hinaus. Mhm. Und Ihre Daten zeigen das ja auch. Da ist dann eigentlich kann man dann von einem Streamlining der Variabilität vielleicht sprechen. Wir haben ja mehrere Wellen gehabt. Die einen waren der Homo erectus, was ja praktisch der Neandertaler gewesen wäre. Wie sieht es denn? Und wahrscheinlich gibt es ja wenig Migration zurück nach Afrika, von Asien oder Europa. Aber wie sieht es denn mit den Migrationen innerhalb von Afrika aus? Da müsste ja eigentlich was Ähnliches passiert sein, dass wir einen Neandertal-Typen haben, die innerhalb von Afrikas migriert sind, ausgestorben sind oder später ausgestorben sind, im Vergleich zu dem modernen Afrikaner. Ja. Können Sie darüber was sagen?
Ich kann sehr wenig darüber sagen, aber es stimmt natürlich, was Sie sagen. Es gab viele archaische Formen in Afrika, die auch nicht beigetragen haben zum modernen menschlichen Genpool. Und da ist sicher etwas, was man auch mehr paläontologisch herausfinden wird und vielleicht auch durch genetische Untersuchungen an jetzt lebenden Populationen, obwohl ich natürlich einen Verdacht habe, dass es so viel Migration gewesen gibt, dass es ist schwierig, weit zurückzugehen in der Zeit vielleicht. Aber das ist sehr unbekannt immer noch. Und man findet auch neue Fossilien in anderen Teilen. Es war in Ostafrika bis jetzt das meiste, was man gefunden hat. Und jetzt findet man auch in Nordafrika und in Tschad und solche Plätze gefunden, die weit zurückgehen. Aber da bin ich gar nicht Experte. So.
Man könnte ja, um das Prinzip auszudehnen, auch jetzt mal die Frage stellen zwischen Elefant und Mammut und viele andere Tiere. Ist das auch gemacht worden oder ist das nicht interessant genug?
Doch, also es gibt Untersuchungen an Mammut, komplette Mitochondriegenom wurde schon in unserer Gruppe gemacht und Phylogenie mit afrikanischen und asiatischen Mammut. Eine ehemalige Mitarbeiter ist in Montreal und die haben schon mit denselben Technologie, die wir eben für Neandertaler eingesetzt haben, Mammut-DNA von Sibirien, vom Permafrost sequenziert. Da gibt es einige Vorteile. Da ist sogar ungefähr 60% der DNA in einem Fossil ist tatsächlich von einem Mammut. So da kann man viel preiswerter sozusagen an das Genom kommen. Ich würde natürlich behaupten, was mache ich mit einem Mammut-Genom? Wir haben schon afrikanische Elefant, dann würde ich lieber asiatische Elefant, wo ich wirklich den Phänotyp auch vergleichen kann, vielleicht als erstes. Aber das wird ganz sicher gemacht werden. Das kommt. Höhlenbären, es gibt andere solche Tiere, die sicher gemacht werden.
Können Sie über die Varianz der genomischen Variabilität eine Abschätzung über die ursprüngliche Größe der Population treffen, die aus Afrika ausgewandert ist?
Da gibt es auch Leute, die besser sind als ich auf diese Frage. Da scheue ich mich jetzt, was zu sagen. Aber man kann schon deutlich sehen, dass auch die Kopplungsungleichgewicht zum Beispiel viel größer ist außerhalb Afrika. Da kann man sicher eine Schätzung machen. Es ist natürlich sicherlich so, dass das war eine ziemlich kontinuierliche Migration. Man wird dann, das wird immer auf Modellen beruhen, wo man sagt, jetzt geht eine Population aus Afrika aus und wie groß war es unter ziemlich unrealistischen Annahmen. Aber das kann man sicherlich machen. Einzig, was wir gemacht haben jetzt mit den Neandertalern, ist die Populationsgröße zu schätzen von den gemeinsamen Vorfahren von Neandertaler und modernen Menschen. Und diese Populationsgröße scheint sehr klein zu sein, sogar kleiner als unsere jetzige Populationsgröße. Wir sind so 10.000 effektive Populationsgröße. Das scheint noch kleiner gewesen zu sein. So die Neandertaler sind genau wie wir, expandiert von einer sehr kleinen Population. Aber Ihre Frage kann ich eigentlich gar nicht beantworten.